Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und die Saison hat angefangen. Der erste WM-Lauf in Matalay Basin in England war am letzten Wochenende und ja, mich würde mal interessieren, habt ihr das Ganze so erwartet, die Fahrer, die vorne rummischen? Und vor allem, kommen wir mal bitte zum Wetter. Kann es bitte aufhören zu regnen? Ich würde gerne mal trainieren fahren. Die Strecken sind einfach geschlossen. Vom Coronavirus mal ganz abgesehen, dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema der heutigen Episode. So viele von euch haben mir Fragen gestellt rund um das Fahrwerk. Was kann man machen? Wie kann ich es einstellen? Was brauche ich wirklich? Und ja, ich habe in dieser Episode mal Alex Farkas von Alpha Suspension eingeladen. Und kurz vorweg, wir mussten das Interview übers Telefon führen. Ich saß hier vor meinem Mikro, er saß in Falkenswart vor seinem Handy und hat die Aufnahmen aufgenommen. Es war sehr, sehr viel Arbeit zu schneiden, aber das soll euch gar nicht interessieren. Nur wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht unterschiedliche Qualitäten in Sachen Ton und Technik habt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, aber ein Profi bin ich halt noch lange nicht. Ich habe es mir aber angehört und ich denke, es ist definitiv machbar. Und vor allem der Inhalt ist einfach mega interessant und vor allem lehrreich geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn euch die Episode gefällt, teilt sie gerne und ich kann euch versprechen, am Ende springt auch etwas für euch raus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alex, stell dich doch mal bitte kurz den Zuhörern vor. Was hast du überhaupt mit Motocross zu tun, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen und so weiter?
Hallo Kim, also ich bin der Alex Farkas, ich bin Inhaber der Firma Alpha Suspension und selber bin ich zum Motocross gekommen durch meinen Vater. Der ist früher selber gefahren und ich war der Einzige aus meiner Familie, der auch Bock darauf hatte und habe tatsächlich 1992 angefangen mit einer Piwi.
Aha, das ist ja auch schon ein ganzes Stückchen lange her. Also, du bist auch selber eine ganze Zeit lang aktiv Rennen gefahren oder wie sah das aus?
Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, 92 mit der 50er beim MSR angefangen. Bin dann immer MSR und DMCV gefahren. Damals gab es noch eine Dammmeisterschaft. Und je älter man wurde, desto größer wurden natürlich die Motorräder. Ab der 80er war das damals noch, bin ich Junior Cup gefahren. Das war 1996. Und ja, dann in den Amateurserien immer sehr gut abgeschlossen, dann ja in den, ich sag mal, in Anführungsstrichen Profibereich gegangen. Ja, und da dann einige Jahre gefahren, auch mit den großen Motorrädern noch, Inter-DM, ja, Deutsche Meisterschaft ganz normal. Aber bis heute fahre ich tatsächlich auch noch in Regio-Serien halt meine Rennen.
Okay, also halten wir fest, du hast sehr viel Erfahrung auf dem Bike. Ich weiß auch, weil ich dich ja kenne, auf vielen verschiedenen Motorrädern. Jetzt hast du eben gesagt, dir gehört die Firma Alpha Suspension. Wie bist du denn überhaupt zum Fahrwerk-Tuning gekommen und seit wann machst du das in deiner eigenen Firma?
Also das war eigentlich mehr ein Zufall. Zu den Zeiten, wo es mit dem Sport ein bisschen bergab ging und die Preisgelder gestrichen wurden und. Irgendwann musste ich mein Geld mit irgendwas verdienen, mit irgendwas anderes außer dem Sport. Und der Schritt dann wirklich richtig mitzufahren war dann zu groß oder ich war zu schlecht dafür. Und dann habe ich bei einem anderen Fahrwerkstuner gearbeitet sehr lange, habe mir da meine Sachen angeeignet, wie das so ist im Leben. Manchmal kann man nicht für immer zusammenbleiben und dann hatte ich erst eine Zeit lang wirklich gar keine Lust mehr dazu, so ein Jahr ungefähr. Aber ja, das ist doch eine Passion und mein Herz schlägt halt für den Sport und macht das halt gut, was ich mache und deswegen habe ich halt meine eigene Firma gegründet und das jetzt erfolgreich seit 4 Jahren.
Ja, an dieser Stelle auch mal von mir ein bisschen Werbung, denn ich fahre ja deine Fahrwerke seit Anfang des Jahres und bin super zufrieden. Wie lange arbeitest du grundsätzlich schon als Fahrwerkstuner?
Vorher 11 Jahre in einem anderen Betrieb. Dann habe ich, wie gesagt, fast ein Jahr gar nichts gemacht in der Richtung und jetzt seit 4 Jahren im eigenen Betrieb.
Ja, dann kommen wir doch mal in die Tiefe. Ich habe eben im Vorspann schon gesagt, viele der Zuhörer hatten immer sehr viele Fahrwerksfragen. Ich dachte eigentlich, dass es einfacher ist, sowas über YouTube oder anhand von Bildern zu erklären. Aber da die Fragen immer mehr wurden, habe ich dich ja jetzt eingeladen. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärst. Haben wir ein paar allgemeine Fragen erstmal an dich. Ich starte einfach mal. Auf wie viel Kilogramm ist ein normales Fahrwerk ab Werk, also ein Standardmotorrad, eingestellt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, weil es liegt ja auch ein bisschen dran, was man für ein Motorrad hat, ne? Aber ich sag mal, ein normaler 250 Viertakt, was eigentlich das gängigste Motorrad ist, ist so auf 70 Kilo eingestellt, original.
Okay, jetzt wiegt nicht jeder Mensch da draußen und viele Frauen auch nicht 70 Kilo. Was kostet es für mich denn, sagen wir mal, ich habe jetzt auch ein gebrauchtes Bike gekauft, einen Fahrwerksservice zu machen? Und sollte man das machen?
Also, es liegt ja immer ein bisschen dran, ne? Service ist ja nur mal der große Oberbegriff. Die Sache ist ja so, wenn ein Fahrwerk sehr alt ist oder sehr benutzt, dann wird natürlich die Funktion auch deutlich schlechter. Wenn man dann noch dazu sehr leicht ist oder sehr schwer und es mit den Federkomponenten, mit den Federn oder dem Ganzen ringsherum nicht hinhaut, dann reicht es mit dem Service vielleicht nicht mehr hin, sondern man muss auch etwas verändern. Ne? Man muss andere Federn vielleicht haben, härtere oder weichere. Man muss das Setting auf die Federn natürlich anpassen, weil einfach nur Federn einbauen, das geht auch nicht. Und da ist es ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, was das direkt kostet. Ne? Also ein reiner Fahrwerksservice kostet für eine Gabel oder für einen Stoßdämpfer so um die 115, 120 Euro. Aber wenn es dann ins Eingemachte geht, dann liegt es natürlich dran. Gerade bei einem gebrauchten Motorrad ist es natürlich unheimlich schwierig, weil ja auch das liegt dran, wie viele Stunden hat ein Fahrzeug, wurde viel im Dreck gefahren, wurde es gut gepflegt, wurde vielleicht auch in der Vergangenheit schon Service gemacht, dass vielleicht auch schon sowas wie Gleitbüchsen oder irgendwelche anderen Verschleißteile schon getauscht wurden. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, das kostet so und so viel.
Ja, ich fand, das waren auf jeden Fall schon sehr viele Informationen, weil ich glaube, die meisten, wenn sie ein Motorrad kaufen, einfach nur fragen, ja, wurde der Kolben regelmäßig gewechselt und Öl und Luftfilter? Und man denkt gar nicht so dran, dass das Fahrwerk vielleicht auch oder meistens so viele Stunden auf dem Buckel hat und die wenigsten, die ich kenne, also vielleicht ist es ja anders, lassen wirklich einen Fahrwerksservice machen. Also würdest du sagen, grundsätzlich reicht dann so eine Überarbeitung auf mein eigenes Gewicht und vielleicht den Fahrstil zum Beispiel, ich fahre eh nur Hartbodenstrecken, oder brauche ich unbedingt so ein tolles, teures Sölver- oder Kayaba-Fahrwerk?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass so ein Kit-Fahrwerk in Anführungsstrichen wirklich gut ist. Ne? Das ist einfach so, da braucht man nicht drum herum reden. Aber auch da muss es so sein, dass jemand Ahnung davon haben muss und das natürlich einstellen muss. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man jetzt bei Kayaba oder bei irgendeinem anderen Hersteller ein Fahrwerk kauft, das einbaut und sagt, jo, jetzt ist es geil. Sondern man muss natürlich jemanden haben oder selber sich damit befassen, dass man das für sich abgestellt bekommt. Und in der heutigen Zeit, die Motorräder sind so gut geworden, dass auch mit einem Serienfahrwerk, was vielleicht auf meine Bedürfnisse angepasst ist, dass man da wirklich sehr, sehr gut zurechtkommt. Natürlich, man kann das immer noch verbessern, aber dazwischen liegen natürlich auch Unsummen an Geld, ne? Das ist keine Frage. Aber meiner Meinung nach kann man mit einem Serienfahrwerk, was sehr gut angepasst ist, sehr, 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 sehr gute Ergebnisse erzielen.
Ja, ich meine, ich spreche ja aus Erfahrung, denn ich habe schon immer ein Standardfahrwerk, aber natürlich auf mich eingestellt und ich bin super zufrieden. Also klar, ich habe auch nie ein Kayaba oder Sölver oder sonst was getestet, aber für mich kommt es zum Beispiel auch finanziell einfach nicht in Frage und ich finde mein Fahrwerk super. Okay, jetzt genug Werbung, jetzt wird es echt auffällig. Was ist der größte Unterschied zwischen einem Öl- und dem Luftfahrwerk?
Also witzig ist ja, dass in einem Luftfahrwerk ist natürlich auch Öl drin. Dieser Begriff hat sich so durchgesetzt, weil es gibt ja einmal eine Luftgabel, das heißt eine Luftkammer ersetzt die Feder und eine, was in umgangssprachlich Ölgabel ist, ist ja eigentlich eine Federgabel. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Mit einer Feder, die sehr stark ist und eine Seite Dämpfung oder mit zwei Federn, was die beste Variante ist. Oder dann gibt es halt, wie gesagt, diese Luftgabel. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Dann gibt es Hersteller, die setzen darauf, mit zwei Luftkammern auf beiden Seiten zu fahren, wo man dann weniger Druck fährt. Andere Hersteller nehmen eine Luftkammer mit sehr viel Druck und haben dann auf der anderen Seite einfach nur die Dämpfungseinheit. Also das ist hat alles Vor- und Nachteile. Der große Vorteil bei einer Luftgabel ist natürlich, sie ist sehr leicht. Also man spart natürlich das Gewicht der Federn. Und was der nächste Vorteil ist, man fährt auch viel weniger Öl dort drin. Ein großer Nachteil ist natürlich, dass dass das Ansprechverhalten so einer Luftgabel nicht so gut ist wie eine, von einer Federgabel. Man kommt, bekommt das sehr gut hin, aber gehen wir jetzt mal vom reinen Standard aus, ist das Ansprechverhalten so einer Luftgabel nicht so gut. Der Vorteil von Luft ist noch, das ist natürlich, je mehr man das staucht, desto mehr ist es progressiv, also je höher wird der Druck. Und so bekommt man schon einen progressiven Dämpfungsverlauf, was man ja möchte. Man möchte ja, dass eine Gabel feinfühlig anspricht, aber trotzdem nicht durchschlägt. Und ja, das war der Hintergedanke der Luftgabel. In der Praxis allerdings ist die Federgabel meiner Meinung nach immer die bessere Variante. Das Ansprechverhalten ist immer sehr sensibel. Man kann einen sehr guten progressiven Dämpfungsverlauf bauen über die Dämpfung, über die Druck und über die Zugstufe. Und die generelle Funktion und die Wartungsintervalle der Federgabel sind auch viel geringer. Also ist nicht so kostenintensiv.
Krass, ja, voll gut erklärt. Also witzig. Ja gut, ich wusste, dass in der Luftgabel auch trotzdem Öl drin ist, aber vielleicht nicht jeder da draußen und super interessant. Ich selbst nur aus meiner Erfahrung hatte ja in der Suzuki, Alex, korrigier mich gerne, 2018, die hatten Luftgabeln, ne?
Richtig, ja.
Ja, die bin ich tatsächlich, weiß ich nicht, einen Monat gefahren in der Vorbereitung und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich weiß nicht, ob es an meinem Gewicht lag oder was weiß ich. Wir haben es auf jeden Fall nicht eingestellt bekommen und ich fahre leidenschaftlich gerne die Ölgabel, das hört sich an. Ja, also was du von einem Luftfahrwerk hältst, hast du selber schon gesagt, es ist nicht unbedingt schlecht. Vor- und Nachteile hast du auch schon genannt. Dann kommen wir doch nochmal zu der Frage eben quasi zurück. Wie oft benötige ich denn jetzt einen Fahrwerksservice?
Also, das kann man auch nicht so ganz pauschalisieren. Das ist ganz einfach so, es liegt auch ein bisschen an den Witterungsbedingungen. Weil wenn das Wetter so ist wie jetzt und man trotzdem fährt und man sich auf seine Saison vorbereitet, dann sollte man sicherlich den einen oder anderen Service eher oder vorziehen. Das ist ja nicht nur beim Fahrwerk so, das ist ja beim Motor dann genauso. Wenn man den ganzen Winter irgendwo im tiefen, nassen Sand rumfährt, dann kann man einen Golben ja auch nicht ewig fahren. Und bei dem Fahrwerk ist es natürlich, die nehmen unheimlich viel Dreck auf über die Simmeringe, auch wenn sie nicht direkt undicht sind. Aber trotzdem geht der Dreck mit ins Öl und das ergibt dann so ein Öl-Sand-Gemisch und das reibt natürlich alles da drin kaputt. Und dann sollte man schon mal eher auch einen Fahrwerkservice machen. Wenn man jetzt einen schönen, warmen Sommer hat, dann kann man vielleicht auch schon mal ein paar Stündchen mehr fahren. Aber ich rate meinen Kunden immer 20 bis 25 Betriebsstunden. Und dann, was viele auch unterschätzen, viele machen einfach nur die Gabel. Auch manche machen es auch selber, machen einfach nur neue Simmeringe rein. Aber so ein Stoßdämpfer, der leidet viel, viel mehr. Der kriegt viel mehr Temperatur beim Fahren. Das Öl kocht viel mehr. Es bildet sich Kondenswasser. Wasser hat natürlich keine Schmierung. Und das bedeutet, so ein Stoßdämpfer leidet unheimlich. Und wenn man dann das so schleifen lässt mit dem Service, dann macht man in so einem Stoßdämpfer auch einiges kaputt. Und der Kostenfaktor vom Service wird dann viel, viel höher, wenn man noch viel mehr Teile benötigt, die halt dann ja mit kaputt gehen. Ne?
Echt mega interessant. Alex, wir hätten uns mal vorher so intensiv unterhalten sollen. okay, nächste Frage. Du hast jetzt eben Simmerringe angesprochen, dass viele das selber machen. Was kann oder sollte ich denn am Fahrwerk selber machen? Zum einen, damit es halt eben nicht so schnell verschleißt und zum anderen, ja, für was muss ich jetzt nicht unbedingt zum Fahrwerkstuner gehen?
Also eine, oder was ganz wichtig ist, dass man natürlich die Gabel vor jedem Tag entlüftet oder auch bevor man dann abends einlädt ins Auto. Ein guter Punkt ist immer, wenn eine Gabel viel Luft zieht, dass sprich nach dem Fahren viel Luft in der Gabel ist, dann wird es immer höchste Zeit, auch einen Service zu machen, weil das bedeutet, die Gabel zieht über die Simmeringe Luft ins Innenleben und ja, das ist dann die Luft, die man halt über die Schraube rauslässt. Und wenn das sehr viel ist in sehr kurzer Zeit, ist immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man unbedingt halt einen Service machen sollte. Ja, was ganz wichtig ist, gerade wenn man irgendwo im Schlamm fährt oder im nassen Sand oder, dass wenn man gefahren ist, dass man eben einen Lappen nimmt oder ein Handtuch und die Chromrohre unten abputzt. Ist ja ganz klar, ne? Das Rohr taucht ein und wenn dann Dreck am Chromrohr ist, dann schiebt sich das natürlich mehr in die Simmeringe und in die Staubkappen und dementsprechend wird natürlich alles schmutzig.
Das war es aber quasi auch schon, was ich selber machen sollte, oder?
Ja, wichtig ist es halt, dass wenn man ein Rad wechselt, dass man guckt, dass die Gabel nicht verspannt ist, dass der Gabelfuß gerade ist, dass er leicht auf der Achse geht. Ja, Sauberkeit ist eigentlich das A und O. Ne? Auch viele unterschätzen das. Was auch wichtig ist, dass man die Gabel in der Brücke nicht zu sehr klemmt. Sprich, dass man sich an die Newtonmeter hält, die seine Gabelbrücke bekommt. Also was wirklich wichtig ist, dass man sich an das Anzugsdrehmoment der Gabel hält. Bei Zubehörgabelbrücken oder bei zum Beispiel bei KTM oder bei Husky ist das an der Brücke eingeprägt. Das sind 17 und 15 Newtonmeter, sowas in die Richtung. Das ist auch ein großes Problem, dass viele Leute die Gabel viel zu sehr anziehen und dann, wenn das Rohr durch die untere Brücke beim Einfedern geht, klemmt es natürlich, wenn es zu sehr angezogen ist. Und man hat direkt ein schlechtes Gefühl im Fahrwerk und viele Leute unterschätzen das wirklich. Auch was wichtig ist, dass die Gabelfüße nicht zu doll angezogen werden. Da sollte man sich wirklich in seinem Handbuch belesen oder wenn man kein Handbuch hat, sich irgendwo erkundigen, wie viel Newtonmeter so solche Schrauben bekommen, sowohl Füße als auch Gabelbrücken. Damit man ja einfach dem aus dem Weg geht, dass man da irgendwie was krumm zieht oder verspannt oder ja, irgendwas halt nicht gut macht.
Okay, auch das ja wieder mega interessant. Also entlüften tue ich tatsächlich immer, aber die Chromholme abputzen, das werde ich ab heute tun. Entschuldigung an meinen Fahrwerkstuner. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, mit den Newtonmetern habe ich aber einen guten Tipp. Ich gehe tatsächlich immer Anfang des Jahres hin und schreibe mir die wichtigsten einfach auf einen kleinen Zettel, druck den aus, laminiere den ein und schmeiß den in meine Werkzeugkiste, weil ich kann mir überhaupt keine Zahlen merken. Ich sage immer, ich bin viel zu oft am Kopf gefallen. Aber das ist echt, ich finde, ein guter Tipp. So, das waren die allgemeinen Fragen. Jetzt kommen wir zu den, ja, Fahrwerkseinstellungsfragen, die mir die Leute mal ab und zu so geschickt haben. Ganz grob gesagt, versuch's. Was unterscheidet ein Sand-Setup von einem Hartboden-Setup?
Also, ein ganz klarer Unterschied ist die Härte des Fahrwerks. Im Sand oder auf weichen Untergründen fährt man deutlich härter wie auf harten Böden. Das liegt daran, dass das Motorrad viel mehr dagegen halten muss, wenn man durch die Kurven fährt. Wenn es zu weich ist, dann federt alles zu sehr ein. Man hat den Schwerpunkt viel zu tief und man hat dann ganz leicht Untersteuern in der Kurve oder Übersteuern, je nachdem wie. Also es schiebt quasi übers Vorderrad oder der Stoßdämpfer schlägt durch und man kriegt einen Schlag in den Rücken. Oder. Also das ist, wenn man zu weich fährt im Sand, dann kriegt man da deutlich Probleme. Und was auch wichtig ist, dass man viel Zugstufe fährt. Sprich, dass man das Fahrwerk langsam macht. Hart und langsam im Sand. Weich und relativ schnell auf harten Boden.
Okay, auch hier, ich mische mich da mal ein, das sind nur grobe Anhaltspunkte, ne? Wirklich drüber weg, dass wenn ihr ein Fahrwerk habt, ihr da ja mal schauen könnt. Du hast jetzt schon so Dinge eingeworfen wie Zugstufe, Druckstufe. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil man weiß nicht genau, was der Zuhörer alles kennt oder nicht kennt. Deswegen Gabel und Dämpfer. Es gibt Druckstufe, Zugstufe, es gibt Highspeed, Lowspeed. Das sind alles so Begriffe, die man mal gehört hat. Kannst du das erklären?
Grundsätzlich schon, ja. Also man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, gerade bei einer Gabel, je nachdem, was man für eine Gabel hat, was für ein Motorrad, dann sind die Einsteller auch schon mal unterschiedlich. Also es ist ganz einfach so, dass man hat eine Druck- und eine Zugstufe, die man verstellen kann. Die Druckstufe ist für die Härte des Einfederns da und die Zugstufe ist für im Prinzip die Härte des Ausfederns, sprich die Geschwindigkeit des Ausfederns. Also je mehr Zug, desto langsamer ist das Fahrwerk. Aber die Zugstufe macht gleichzeitig auch das Fahrwerk härter. Also die Zugstufe bestimmt auch gleichzeitig ein Drittel die Druckstufe mit. Viele wissen sowas gar nicht oder wundern sich. Am Stoßdämpfer merkt man das ganz deutlich, wenn man da die Zugstufe mal zudreht, einfach nur mal, um zu fühlen, wie sich was verändert. Also eigentlich sollte es so sein, wenn man eine Zugstufe ganz zudreht, dann muss der Stoßdämpfer fast unten drin bleiben, als wenn die Umlenkung fest wäre. Und dann merkt man auch deutlich, wie viel härter der Stoßdämpfer ist. Ja, mit der Druckstufe habe ich ja eben schon gesagt. Ändert man die grundsätzliche Härte. Dann hat man beim Stoßdämpfer noch eine Highspeed-Druckstufe. Das ist meistens eine 14er oder 17er Mutter um den Versteller außen drumherum, die man verstellen kann. Und das ist schon, wie der Name sagt, die schnelle Einfederdämpfung. Ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man vor einem Sprung diese ekligen Löcher hat und man so das Vorderrad anhebt, damit man da gut drüber kommt. Und es gibt natürlich einen sehr großen Schlag auf den Stoßdämpfer vor allen Dingen. Und das ist dann diese krasse, schnelle Einfederbewegung. Und dafür ist die Highspeed-Druckstufe zuständig. Je mehr man die zudreht, desto mehr hält die dagegen. Der größte Nachteil ist eben, wenn man viel Highspeed fährt, dann kann es sein, dass man auf den etwas leichteren Stücken unheimlich Traktion verliert, weil der Stoßdämpfer natürlich mega hart wird dadurch. Und deswegen muss man mit der Highspeed immer ein bisschen vorsichtig sein. Also es gibt heutzutage nicht mehr viele Strecken, wo man sehr viel Highspeed-Druckstufe fahren muss. Eigentlich kann man fast alles über den Lowspeed-Versteller machen.
Okay, ja, es klang gar nicht so kompliziert, aber ich glaube, ich höre es mir auch noch mal ein zweites Mal an. Dann kommt aber noch eine Sache dazu. Es gibt ja auch noch den Durchhang. Was hat es denn damit auf sich? Wofür ist der gut? Bleiben wir erstmal bei den Fragen.
Also der Durchhang ist der Weg, den das Motorrad selber reinfällt, also der freie Weg, den das Motorrad reinfällt, wenn man es quasi auf dem Ständer stehen hat oder nicht, also was der Stoßdämpfer schon reinfällt, bevor die Feder so gegendrückt, dass es nicht weiter runter geht. Und wie viel man da haben muss, kann man auch nicht pauschalisieren. Das im Sand fährt man etwas mehr Durchhang, was auch den Vorteil hat, dass das Motorrad hinten etwas tiefer ist. Und dadurch kann man natürlich besser über diese typischen Sandwellen fahren oder das Motorrad ziehen, weil wenn das Heck zu hoch ist, was man auf einer harten Bahn natürlich bevorzugt, dann kann man zwar besser lenken, aber im Sand darf man das Motorrad nicht zu kopflastig haben. Weil jeder von uns, der schon mal im Sand gefahren ist, der weiß, wenn man das Gas zudreht, dann ist es, als wenn man bremst. Und ja, wenn das Motorrad dann hinten so hoch steht, gibt es da große Probleme. Des Weiteren ist es noch so, wenn du in Absprüngen irgendwelche Kanten oder dergleichen hast und man hat zu wenig Durchhang, dann kickt das Motorrad halt und dann kann man auch natürlich böse hinfallen. Ne?
Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Kann man denn sagen, wie viel Zentimeter so grob Richtwert ist?
Also gemittelt bei einem Motorrad mit Umlenkung, sprich bei einem eigentlich jeden großen Motorrad, das wir zurzeit haben, kann man gemittelt, wenn man das Motorrad auf dem Ständer hat, muss man einmal messen, dann muss man das Motorrad runterstellen und das sollten so 3,5 bis 4 Zentimeter sein und das ist der eine Wert und wenn man dann das Motorrad wieder hochstellt, dann hat man ja seinen Ausgangswert wieder und dann das Motorrad wieder runterstellt und der Fahrer drauf sitzt, da muss man jemanden haben, der einen festhält und man muss es dann messen, der dynamische Durchhang. Der sollte so ungefähr 10,5 cm betragen. So, das ist der ungefähre Richtwert. Also auch beim statischen Durchhang ist es ganz einfach so, wenn man zu wenig hat, dann wird das Fahrverhalten unmöglich. Das Motorrad kickt nur, man hat überhaupt keine Traktion und es funktioniert überhaupt gar nicht. Also alles unter 3,5 cm ist auf jeden Fall falsch.
Okay, auch wertvolle Tipps. Jetzt haben wir noch ein paar oder zwei spezielle Fragen. Zum einen kam die Frage, ich habe in kurzen Anbremswellen Lenkerflattern. Woran kann es liegen? Aus der Erfahrung sage ich an sehr viel, aber ich bin auf deine Antwort gespannt.
Okay, ja, das ist natürlich für mich nicht so einfach. Das ist, wenn man jemanden kennt, den Fahrstil kennt, dann kann man vielleicht schnell eine Antwort geben. Wenn das jetzt einfach so reingeworfen wird, gibt es mehrere Möglichkeiten, die sein könnten. Zum einen könnte sein, wenn man Lenkerflattern hat auf kurzen Bremswellen, dass das Fahrwerk viel zu hart ist, sprich zu viel Druckstufe. Das heißt, es spricht nicht mehr an und es ist einfach zu hart. Im Gegenzug kann es natürlich auch ganz einfach sein, dass es vielleicht hart genug ist, aber einfach zu wenig Zugstufe. Das heißt, dass die Ausfedergeschwindigkeit zu schnell ist. Das ist übrigens in den meisten Fällen der Fall, dass wenn man Lenkerflattern bekommt, dass es zu wenig Zugstufe ist. Ja, diese zwei Möglichkeiten gibt es eigentlich nur.
Okay. Gut, ja, beantwortet. Zweite Frage. Ich fahre viel im Sand und tiefen, langen Wellen. Da kommt jemand scheinbar aus Grevenbruch. Was sollte ich an meinem Bike, also Fahrwerk, verstellen?
Ja, das haben wir ja eben schon mal so ein bisschen drüber gehabt. Wenn man so typische Sandstrecken hat, auf jeden Fall das Fahrwerk härter machen und langsamer. An der Gabel nicht zu viel Zug, weil dieses typische tiefe, lange Wellen, das gibt es ja heute eigentlich kaum noch so richtig. Weil selbst auf einer Sandstrecke wie Grevenbroich hat man ja ganz oft vor den Kurven so diese kleinen, harten Anbremswellen, die gar nicht mehr so sandtypisch sind wie früher. Und deswegen sollte man in der Gabel mit der Zugstufe gar nicht so sehr übertreiben. Im Stoßdämpfer allerdings sollte man schon deutlich Zug reinmachen, weil es auch Sicherheit bringt. Auch wenn das Motorrad vielleicht dann etwas strammer liegt und es vielleicht etwas anstrengender ist zu fahren, aber Zug bringt auch immer Sicherheit. Das heißt, viele von euch wissen dann vielleicht auch oder haben es schon mal gehabt, dass man aus einer Kurve raus beschleunigt und dann einfach das Motorrad nicht mehr unter Kontrolle hat, weil man einen ins Kreuz bekommt und dann einfach hinfällt, weil man überhaupt gar nicht weiß, was los ist. Das ist in 99% der Fälle einfach zu wenig Zugstufe. Das ist dieser Flummi-Effekt. Und wenn man genug Zugstufe im Stoßdämpfer hat, im tiefen Sand, dann passiert sowas einfach nicht. Klar hat es natürlich auch was mit Sitzposition und zu tun. Also man kann nicht alles aufs Fahrwerk schieben, aber mit mehr Zug und etwas härter ist man immer auf der richtigen Seite im Sand.
Uiuiui, du hast hier gerade Bilder in meinem Kopf aufgerufen von meinem Sturz in Ständer letzten Jahres. Da hat es mich rechts, links überholt. Ja, das sind genau die Stürze, die wir auf keinen Fall haben wollen und die man tatsächlich mit einem schönen und guten Fahrwerksservice oder Setup bereinigen kann. Was glaubst du, sind die größten Fahrwerksirrtümer?
Also, da gibt es ein paar Sachen. Viele Menschen unterschätzen ganz einfach auch die Pflege ringsherum. Also es muss nicht zwingend am Fahrwerk liegen. Der häufigste Fall, den ich gesehen habe in meiner ganzen Karriere, war ganz einfach eine feste Umlenkung. Ne? Wenn die Leute ihre Umlenklager nicht schmieren, die Schwingenlager nicht schmieren, da nicht nachgucken regelmäßig, auch gerade wenn man viel im schlechten Wetter fährt, dann gehen diese Lager fest, gehen schwer und kein Stoßdämpfer kann funktionieren, wenn eine Umlenkung nicht funktioniert. Ne? Das ist ganz klar. Das ist also das größte Thema überhaupt, glaube ich. Die Pflege ringsherum. Genauso wie bei der Gabel Lenkauflager schnieren oder solche Sachen eben. Das ist alles, was so ringsherum Pflege betrifft, das wird sehr, sehr oft vernachlässigt und dann beschweren die Leute sich über ein schlecht funktionierendes Fahrwerk. Ich habe schon mal jemanden gehabt, der nach einem Fahrwerksservice gestürzt ist, dann ganz erbost zu mir kam und gesagt hat, hier, der Stoßdämpfer ist kaputt, guck mal, bleibt unten drin hängen. Ja, dann haben wir die Schraube vom Stoßdämpfer losgemacht und dann hat man gesehen, dass halt das Motorrad einfach fest war. Und das war natürlich einfach nur eine festgegammelte Umlenkung. Und sowas kann natürlich dann auch gefährlich werden, irgendwann, wenn man es übertreibt. Also da sollte man wirklich appellieren, dass die Leute sich die Zeit nehmen, abends mal alles zerlegen, fetten, aber hat man bei dir ja schon gesehen in der Vorbereitung.
Ja, aber tatsächlich war das ich nicht selber. Also an dieser Stelle vielen Dank an den lieben Stefan, der das gemacht hat. Dann gibt es denn noch einen Tipp, jetzt so aus dem Stegreif, den du uns allen weitergeben möchtest?
Was soll ich sagen? Es ist, was das Fahrwerk betrifft, denkt an alles, über was wir gerade gesprochen haben. Pflegt euer Zeug. Je mehr man alles pflegt, desto günstiger kann man Spaß haben mit dem Sport. Und ich denke immer, dass ein vernünftiges Fahrwerk und ein vernünftiges Ringsherum viel wichtiger ist wie ein starker Motor, weil wenn man die Leistung, die man hat, einfach vernünftig auf den Boden bringt und den größtmöglichen Spaß damit hat, dann kann man sich, bevor man jetzt in irgendwelche großen Tuning-Teile investiert, denke ich, mit einem vernünftigen Fahrwerk und einer vernünftigen Pflege das Leben viel, viel leichter machen. Und ich glaube, dass man dann einfach den meisten Spaß am Fahren hat.
Ja, also ich sag bei mir immer den Schülern, wenn ich Lehrgänge gebe, Geschwindigkeit kommt durch die Sicherheit. Und ich glaube, es gibt einem, ja, ein Fahrwerk hat mir schon so viele unwohle Gefühle gegeben, aber kann einem auch einfach so viel gutes Gefühl auf dem Motorrad geben. Da können durch ein paar Klicks einfach mal 2 Sekunden runtergehen und man ist viel schneller auf die Runde. Also ich glaube auch, dass das viele sehr unterschätzen und lieber in einen teuren Auspuff oder sonst was investieren. Ja, also Alex, ich fand die Episode sehr, sehr interessant. Werde sie mir auf jeden Fall auch noch 2-3 Mal anhören. Ich hoffe, ihr auch. Alex, erzähl doch mal den Zuhörern, wenn die jetzt gesagt haben, wow, den finde ich sympathisch, der hat ja richtig Ahnung, wie sie dich erreichen können oder anschreiben können oder sonstiges.
Also es ist ganz einfach so, ihr findet mich natürlich, wie es heutzutage üblich ist, über Instagram oder Facebook, Alpha Suspension. Das ist so der einfachste Weg über die Homepage www.alpha-suspension.de oder einfach übers Telefon. Telefonnummer steht auf allen Seiten. Könnt ihr natürlich hier von Kim bekommen, klar. Kim ist Ansprechpartner Nummer 1. Und für alle Zuhörer habe ich mir noch überlegt und vor allen Dingen für alle deine Follower, die sich das jetzt angehört haben, dass wir noch einen kleinen Bonus raushauen könnten jetzt für die Saisonvorbereitung. Viele Regio-Serien gehen demnächst los und ich denke, dass wir da vielleicht was Gutes tun und ich würde einen Rabatt machen für alle deine Follower, die hierher kommen und würde 10% Rabatt geben auf die Fahrwerke, die in der nächsten Zeit, ich sag mal im nächsten halben Jahr, kommen. Und da müssen wir uns noch was einfallen lassen, wie wir das regeln, dass sie von dir kommen. Oder die Leute sollen mit mir Kontakt aufnehmen, dass sie den Podcast gehört haben. Ich bin da sehr entspannt und flexibel und ja, würde mich freuen, wenn den Leuten hilft und ja, jeder einfach mehr Spaß am Fahren hat.
Ey, Alex, das war gar nicht abgesprochen, aber vielen Dank. Ja, da müssen wir uns dann irgendwie noch einen Code überlegen. Oder ihr sagt halt einfach, genau, dass ihr den Podcast gehört habt. Könnt ihr auch gerne sowohl den Podcast anderen weiterempfehlen. Denn mir ist aufgefallen, dass ich trotzdem noch über mein privates Profil, also Kim Irmgards 55, ganz viele Fragen bekomme, die ich in meinem Podcast schon beantwortet habe. Also jetzt mal so allgemein. Deswegen gerne auch Werbung für den Podcast machen, natürlich für den Alex. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich drücke allen unseren Alpha Suspension Teamfahrern viel Erfolg, egal wo sie am Wochenende unterwegs sind, ob jetzt in Falkenswart oder ich weiß gar nicht, ob sonst schon Rennen sind. Und ja, wenn du noch was sagen möchtest, hast du das letzte Wort. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Hat sehr Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir den Leuten vielleicht ein bisschen helfen konnten oder helfen können. Und ja, dass das alles einen guten Zuspruch bekommt. Vielen Dank.